Hallo und herzlich willkommen zur 5. Ausgabe des ETCG Podcasts. Wir haben wie letzte Woche auch ein kleines Special für euch vorbereitet. Das heißt, wir haben einen besonderen Gast, den ich gleich mal zuerst vorstellen will. Das ist der Umut heute.
Welcome.
Dann haben wir noch Harti mit dem Podcast.
Yo, hi.
Und natürlich den All-Star Peter aus dem Street Team.
Yo.
Yo. Die Themen der Woche, wir gehen sie vielleicht ganz kurz durch, was ihr heute erwarten könnt. Zuerst hören wir einen kurzen Stand über das Main ETCG, das vielleicht jetzt auch anders heißen soll. Wir sind da wieder einen Schritt vorangekommen. Harti kann uns was zu erzählen. Gehen auf den Thread der Woche ein, seid gespannt, was es ist. Schauen kurz auf die EPC vom vergangenen Wochenende zurück, die mir immer noch in den Knochen steckt. Und zuletzt geht's dann nochmal um die neue Bandlist. Das absolute Thema des Monats, weil wir haben jetzt den Spezialisten dabei, Umut, der das Format direkt im ersten Turnier geknackt hat.
Naja, okay. Kann man so sagen.
Kann man so sagen, ja.
Ja.
Genau. Fangen wir an, wie gesagt, mit dem Stand des Main ETCG Programms und damit sage ich mal, hearty go.
Ja, Main ETCG, wie wir es schon mal angesprochen haben, ist eine Social Networking Plattform, die ähnlich wie Facebook oder SchülerVZ, StudiVZ, MeinVZ funktioniert. Nur ein bisschen besser. Und eben für die TCG-Szene ausgerichtet.
Genau, also wir hatten schon viele coole Ideen. Wir hatten letztes Wochenende auch in Dreieich nochmal zusammengebrained, was noch möglich ist. Und was sind Neuerungen, die wir bisher noch nicht hatten? Also
Neuerungen werden zum Beispiel Anmeldelisten für TOs sein, automatische Anmeldelisten, wo eben die Leute einfach auf den Button klicken, sind angemeldet fürs Turnier, müssen keine Namen mehr eingeben. Und auf der anderen Seite kann der TO auch besser gegen Leute vorgehen, die sich anmelden, aber nicht mehr abmelden, aber nicht zum Turnier kommen. Also zum Beispiel so Leute wie Umut.
Oder Video Day.
Genau, ja. Also diese ganzen Verbrecher.
Ja, stimmt, dann ist diese Turnier-Siegesserie ganz schnell unterbrochen, wahrscheinlich.
Auf jeden Fall.
Ja, dann genau, machen wir gleich direkt weiter mit dem Thread der Woche. Von Harti gestartet. Postet eure Cheating-Tricks. Zunächst dachte ich, ja, es war eigentlich mehr so ein bisschen Verarschung. Wie ist das genau entstanden, Harti, sag's uns.
Ja, wir hatten im Courage-Thread des EPC-Finals, da ging es größtenteils, ja eigentlich ging es fast nur um Pial, weil er es wieder ins Finale geschafft hat und irgendwann habe ich dann gemeint, hey Leute, ich war das halbe Turnier neben Pial gestanden, habe geschaut, dass er irgendwie keine Faxen macht. Es kann natürlich sein, dass mir mal irgendwas entgleitet oder so, aber eigentlich war er relativ sauber, es sei denn, ich habe irgendwelche Sachen nicht gesehen. Und so kam ich dann eben mehr oder weniger auf den Thread. Anfangs tatsächlich teils ironisch gedacht, aber es steckt schon ein tieferer Sinn dahinter.
Ja. Ich muss auch sagen, wenn man Coverage macht, ist es unglaublich frustrierend, wenn du hinterher was über deine Arbeit lesen willst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, aber du hängst dich den ganzen Tag rein, schreibst, bis die Finger quasi nachgeben. Und dann schaust du dir hinterher an, was die Leute dazu zu sagen haben und dann liest du die ganze Zeit nur, was macht denn der Spieler im Finale, er hat bestimmt gecheatet. Weiß ich nicht, kann man das nachvollziehen? Ich frage einfach mal Peter, der hier so die Community-Stimme darstellen darf.
Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ich meine, er ist ja kein unbeschriebenes Blatt, er hat ja schon des Öfteren Scheiße gebaut.
Und ist auch zugegeben, ja.
Ja, das stimmt. Habe ich mit Sicherheit auch mir ein bisschen die Finger verbrannt an der Stelle. Ich meine, an dem Punkt, wo das Interview war in der Kolumne, da dachte ich, jetzt stehst du hier so auf der Kippe. Junge, ich gebe dir die Chance, ja. Wenn du jetzt sauer bleibst, dann sagen die Leute, war vielleicht nicht der Hit, aber okay, er hat sich gefangen. Oder du sagst halt, ich mach's genau in die andere Richtung.
Ja, das war ja nix.
Absolut, genau. Ist das kurze Fazit, das war ja nichts, ja.
Naja, gut, es ist halt irgendwo auch leicht ironisch. Früher hat praktisch jeder jeden beschuldigt. Ich denke mal so an 2006 zurück, da hat jeder den Top-Spielern nachgesagt, hey, warum sind die ständig Tops? Die cheaten doch alle. Und ja, jetzt heutzutage ist es so, jetzt gibt's einen Sündenbock und die ganze Community, die wahrscheinlich selbst zum Teil, also ich will es niemandem unterstellen, aber es ist kein Geheimnis, dass viele Leute cheaten. Und die verstecken sich jetzt praktisch dahinter, dass der Pial es zugegeben hat und von ihm bekannt ist. Und naja, freuen sich halt dann, wenn sie ihn niedermachen können. Also ist irgendwo ein bisschen blöd.
Ja, absolut. Ich meine, haben wir natürlich mit Umut jemanden da, der steckt mitten in der Community mit drin. Wie erlebst du das denn, Umut? Ich meine, du bist auch jemand, du hast das Glück, dass viele noch sagen, der Umut ist mir sympathisch, der hat meine vollste Unterstützung. Was sagst du zu der Sache?
Ja, Sympathie ist auch begrenzt, also, weil es hört sich doof an, aber sobald du Turniere gewinnst oder oben mitspielst, wirst du echt sehr, sehr schnell angeprangert mit irgendwelchen Dingen, weil ist halt so, wenn einer gewinnt, dann verliert der andere und der Verlierer ist, oder die Kumpels, die sind halt unzufrieden und die müssen ihren Frust irgendwo rauslassen und das passiert nun mal halt meistens in so Threads und da werde auch ich mal angeprangert, ne?
Ja, stimmt, also ganz ehrlich, du warst mir auch viel sympathischer, als du immer so 3-3 auf Turnieren gegangen bist und so.
Danke. Aber da irrst du dich leider. Ich bin eigentlich fast nie in meinem Leben 3-3 so auf Turnieren gegangen. Ich bin nur einmal.
Ja, das. 0-2 Drop dann wahrscheinlich.
Nee, auch nicht. Also, du denkst jetzt nur weil ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen gewinne, dass es früher nicht so war. Ich habe früher manchmal einfach nur die Tops mit einem einzigen Sieg verpasst. Wenn du mal einfach mal die Faro-Tours dir mal anschaust, wie oft ich zu Null stand.
Das stimmt, ja. Nein, ich erinnere mich, Umut, ehrlich. Ehrlich. Man war so ein bisschen gewohnt, dass du dann zu einem gekommen bist, so gegen Ende, und dann gesagt hast, ja, hat wieder nicht ganz gereicht. Hab ich schon ein bisschen an den Master One erinnert, um ganz ehrlich zu sein. Du warst immer so eine Stufe unter ihm. Er hat es halt bis in die Tops geschafft, ist da rausgeflogen, du bist halt kurz vor den Tops rausgeflogen.
Ich bin halt oft auf ihn getroffen, ne? Nein, bin ich nicht. Ich habe damals, ich weiß noch, bei der DM, ich bin einmal auf ihn getroffen, habe ich ihn, weil er mich besiegt hat, mit einem einzigen Stealth-Bird, ne? Er hat ihn 8-mal geflippt. Habe ich ihn Stealth-Lacker genannt, das weiß ich noch. Den hat er dann 2 Jahre lang, hat er diesen Titel von mir gehabt. Aber dann hat er ja aufgehört gehabt. Aber naja, so, ich fand, das ist halt so. Manchmal verliert man, wird von dem Matanzer.
Manchmal gewinnen die anderen.
Manchmal gewinnen die anderen, ja, genau.
Okay. Ja, okay. Der Thread würde ich jetzt mal so als kurzes Fazit ziehen, hatte jetzt dann doch einen positiven Effekt, denke ich, denn im Nachhinein kann man ja jetzt sagen, der Thread hat irgendwo dann doch was gebracht, weil wieder an der einen oder anderen Stelle die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt wird. Das muss auch so sein, damit die Leute das wahrnehmen. Was meint ihr, sind die Ergebnisse von dem Thread? Ist, ja, Umut vielleicht?
Ich meine, da hast du schon ein wichtiges Schlagwort genannt, Aufmerksamkeit. Also, du musst als Spieler deine Wahrnehmung echt stärken. So sage ich das jetzt mal. Das hast du auf der Yu-Gi-Oh! Schule gelernt. Und zwar, es hört sich doof an, aber du musst echt, also, immer aufpassen. Lass dich nicht ablenken, nur weil deine Freunde da sind, rumzuflaxen. Ein Blick kann schon wirklich schon so sein, dass dein Gegner eine Karte gezogen hat. Und deswegen, seid konzentriert, achtet immer darauf, guckt, dass der, also, wenn ihr seht, dass das, wenn der Gegner beim Mischen schon so das Deck schräg hält, nicht so denken, er guckt gar nicht. Nein, er soll ja nicht gucken können. Also das heißt, so mischen, dass er nicht unter das Deck gucken kann. Und das sind halt mehrere Faktoren, die dann am Ende das so hinkriegen, dass du nicht becheatet wirst. So einfach.
Ich wollte jetzt sagen, es klingt so, als wäre das Wichtigste gar nicht selbst cheaten, was ja einige immer wieder behaupten, sondern dafür sorgen, dass man nicht becheatet wird.
Richtig.
Aber, ja, wie sind wir auf Cheating gekommen? Über die EPC, beziehungsweise den Coverage-Thread davon. Kommen wir mal auf das Turnier selbst zu sprechen. Wir hatten etwas mehr als 110 Spieler, die tatsächlich dann mitgespielt haben. Wir hatten etwas mehr als 220 Qualifizierte. Sind wir knapp bei 50%. Ist nicht schlecht, ist auch nicht der Höchstwert. Wir waren auch schon bei 70% auf großen Turnieren und darüber. Ich frage einfach mal Harty als Veranstalter, wie er so zufrieden war mit der Attendance so allgemein.
Gut, also ich finde die Teilnehmerzahl an sich ganz in Ordnung. Es gab natürlich ein paar EPC-Quali-Turniere, die eben relativ weit von Dreieich entfernt waren. Die Spieler, die sich eben dort qualifiziert haben, die werden dann wahrscheinlich nicht gekommen sein. Auch hatten wir viele Leute, die haben es wahrscheinlich nicht mal gewusst, dass ein Turnier ist, wo es ein Finale von gibt. Da werden wir, falls wir eine neue EPC-Serie durchführen werden, auf jeden Fall Maßnahmen treffen, damit die Leute eben auch wirklich Bescheid wissen und kommen. Aber ansonsten ja doch, also wir hatten glaube ich 113 Teilnehmer Main und dann sind ein paar gedroppt inside und da hatten wir dann nochmal 69 Teilnehmer, kann man schon von einem kleinen Erfolg sprechen, ja.
Ja, ich denke auch. Also für ein privat organisiertes Turnier war es auf jeden Fall eine gute Sache. Peter war ja daheim geblieben, aber konnte immerhin die Coverage verfolgen. Wie war es für dich?
War ganz angenehm. Es war schön zu sehen, dass es eine enorme Deckvielfalt gibt, wobei X-Säbel, Gladiator, Ungeheuer und Schwarzflügel natürlich mal wieder dominant waren, jedoch nicht gewonnen. Am interessantesten fand ich, dass Umut mit seinem Genex-Monarchen das Turnier gerockt hat. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal herzlich gratulieren zum Sieg.
Dankeschön.
Hat sich eine schöne kleine Krone im Forum gesichert, auf die ich ziemlich neidisch bin. Der Olli auch, wenn man seinen Text mal durchliest.
Ehrlich? Ja, also es war. Ich verkaufe ihn dir.
Du verkaufst ihn?
Ah. Ich verkaufe ihn dir.
Müssen wir nach dem Podcast drüber verhandeln.
Was steigern wir über eBay? Auf jeden Fall ein sehr interessantes Turnier. Und wir jucken schon echt die Finger auf die YCS,
ja.
dass ich da auch mal wieder losrocken kann. Ich werde mit meinem Blackwing wieder weiterhin antreten, ein bisschen umbauen, ein bisschen testen jetzt und mal gucken, was draus wird.
Ja, klingt ja eigentlich super. Also kam anscheinend daheim auch einiges von dem Spaß an, den wir vor Ort hatten.
Definitiv.
Okay, ja, dann fragen wir einfach mal um und ich meine, er weiß es wohl am besten, wie ist das Turnier gelaufen, ja?
Ja, also eigentlich, ich bin ja so gerade so noch ins Turnier reingerutscht durch die 8-Mann-K.O.-Turniere. Nochmal danke, dass ihr so eine Möglichkeit
ja, klar.
gemacht habt. Genau, und ja, und hab dann leider, ich bin wie verrückt durchs Turnier gerannt und hab versucht, ein Deck zu bekommen, weil ich mit meinem in den 8-Mann-K.O.s war ich mit dem Deck überhaupt nicht zufrieden. Und hab leider keins bekommen. Da hat die Sympathie nicht viel gebracht. Und musste dann das Deck spielen. Hab dann halt mein Side-Deck einfach ein bisschen verbessert. Ja, es lief eigentlich ganz okay. Bis zum Featured-Match. Ja, Gladiator, ein Fehler, du bist weg. Wenigstens bin ich nicht sang- und klanglos untergegangen, hab noch wesentlich das 1-1 gemacht, aber naja. Naja, dann hab mich dann wirklich in Grund und Boden geschämt. Das hast du, glaube ich, gemerkt, Olli.
Ja, war ein schönes Featured-Match, sag ich mal.
Naja, gut, okay, danke. Und ja, und dann, wo ich in den Tops war, war ich mir eigentlich sicher, okay, das müsste klappen. Nachdem ich den Merlin, nachdem ich gegen Merlin 1-0 geführt habe, war ich mir sicher, weil ich wusste, dass viel Quickdraws unterwegs sind. Ich dachte so, naja, vielleicht treffe ich noch auf Michel, weil das Matchup gegen Quickdraw ist eigentlich ist ein Deck zwar stark, aber das Side-Deck ist das, was es ausmacht. Und wie man boardet und wie man halt natürlich auch dagegen spielt. Und ich fühle mich gegen Quickdraw eigentlich recht wohl. Ja. Besonders wenn ich so Monarchen spiele. So war ich mir schon sicher, okay, es müsste klappen. Ich war dann natürlich recht überrascht, als dann Oliver Schmidt-Voss Machina gespielt hat. Aber da hatte ich ein recht gutes Board.
Ne? Wenn man das Bracket sieht, meint man ja, du hattest schon ziemlich schwer, ja. Jetzt mit dem Merlin, dann der Kai, dann der OSV und dann noch Pial im Finale. Also eigentlich hast du da schon wirklich viel gute Spieler bezwingen müssen, ja.
Ja, und in der letzten Vorrunde war es ja noch Mahidi Sharif.
Ja. Ja, stimmt, ja. Ja, aber sag mal was zu deinem Deck. Ich glaube, das interessiert die meisten Leute.
Also eigentlich, du hast ja in einem Artikel ausführlich erklärt, dass ich ja nicht in der Europameisterschaft war. Also war ich bin deswegen, damit ich mich ablenken kann, bin ich in die Türkei geflogen. Also hatte ich auch überhaupt gar keine Zeit eigentlich, mich mit dem X-Saber-Hype in den letzten 4-5 Wochen abzufertigen. Wo ich wiedergekommen bin. Ja, ich bin ganz. Ich bin ein wenig ongekommen, habe dann so ein bisschen mal kurz was geschrieben oder so. Aber ich bin ja auf keine Turniere gefahren, weil ich habe ja auch keine Karten dabei. Ich war ja im Urlaub. Naja. Und als ich wiedergekommen bin, war ja gerade die neue Serie da, also wie heißt es, neue Booster-Serie?
Duelist Revolution.
Ja, und ich habe auch gar keine neuen Karten gehabt, also war das ein bisschen zu viel. Und ja, und als es dann hieß, am Samstag ist ein Turnier, jetzt ist auch noch das Finale, also das EPC-Finale, habe ich erst Harti gefragt, hier, wie sieht's aus? Und hat er gemeint, es gibt 8-Mann-K.O.s. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann fahre ich einfach mal hin, weil viele von uns waren Quali. Und bin ich halt hingefahren und was hatte ich? Ich hatte ja das Froschmonarch noch gebaut nach der DM.
Ja.
Und als dann die Banddisk kam, habe ich einfach die Frösche ich habe erst die Frösche drin gelassen, habe dann auf meiner Couch ein bisschen so gezogen, habe mir gedacht, ja komm, probierst du mir dieses Genex einfach mal aus. Habe einfach nur die Frösche raus, die Genex rein, die neuen Bandlist-Karten, also was von der Bandlist, da sprechen wir ja gleich nochmal ein bisschen, also MSD halt und Monster Reborn und Schwarzloch. Und
genau.
Ja. Und einfach nur zusammengeworfen eigentlich. Na okay, ich hab schon ein Gespür, welche Karte ich eher nicht spielen sollte. Und naja, und hab dann einfach gespielt. Aber du hast ja selbst gemerkt, ich war nicht so zufrieden mit dem Deck nach dem Featured Match.
Aber gehört, ja.
Ja. Und nachher, es hat einfach nur gepasst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich noch einmal mit dem Deck
nochmal auf einem Turnier quasi so antrete. Okay, es klingt ja nicht ganz interessant. Jetzt möchte ich auch mal wissen, wie ist es denn für einen Außenstehenden, der jetzt vielleicht die Coverage verfolgt und vielleicht auch das Feature Match liest? Peter, du bist da jetzt wieder prädestiniert dafür. Einfach hat man da das Gefühl, oh mein Gott, da hat jemand vielleicht ein vollkommen neues Deck entwickelt, oder denkt man sich da, ich glaube, der Umhut spielt heute echt einen Haufen und ich bin mal gespannt, ob das irgendwie gut geht.
Nun ja, das kommt auch auf den Schreibstil des Coverage-Schreibers an. Eigentlich kann man ganz gut mitverfolgen, wie das Deck in der Art funktioniert und was da gespielt wird. Also ich denke, wie gesagt, wenn der Coverage-Schreiber einiges drauf hat, in dem Fall hast du die Coverage gemacht, war ganz anständig, kann man gut nachvollziehen, dass das Deck funktioniert.
Hm. Ja, wobei wir im Feature-Match haben wir, glaube ich, keinen Genix gesehen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also ich glaube, im dritten Spiel habe ich den einmal aufs Feld gekriegt. Aber das war.
Ja, stimmt.
Aber ich meine, so über. Ja, so entscheidend war er eigentlich ja auch nicht, weil. Also ich muss zugeben, das Froschmonarch ist schneller, weil ich. Auch wenn die Ersatzkröte nicht da ist, aber dieser Austauschfrosch ist eigentlich die Schlüsselkarte. Da macht man bam, bam, bam. Den kann man vielleicht sogar zweimal benutzen. Jetzt mit drei Fröschen sowieso. Ne, nutzt den Effekt von Austauschfrosch, nimmst ihn wieder auf die Hand, wirst einen Baumfrosch wieder ab, um den Spezial zu beschwören, legst wieder einen Baumfrosch rein, ne? Da hast du in einem Zug drei Baumfrösche, falls du einen Baumfrosch auf der Hand hattest.
Ja.
Ne? Und das ist für einen Gegenspieler von einem Monarch ist das sehr, sehr schwierig, wenn der, was will der haben? Will der drei Krähen haben? Bei weitem nicht.
Ja, ne, das sind wir auch schon beim Thema neue Bandlist, sage ich mal. Ach so. Absolut, ich meine, du hast jetzt ein Turnier mal erlebt, wie das Ganze gelaufen ist. War es für dich angenehm, beziehungsweise hast du gegen viele verschiedene Decks gespielt oder hast du gerade das Pech gehabt, dass du dann jede Runde gegen die Standard-Decks, nenne ich es jetzt einfach mal, angetreten musstest?
Nee, da hast du schon eigentlich was ganz Gutes angesprochen. Eigentlich bin ich auf unheimlich verschiedene Decks angetroffen. Ich habe vorher damit gerechnet, X-Saber stark, Quickdraw stark, Twilight sowieso, jetzt mit Chaos Sorcerer, ne? Weil er auf 2 gegangen ist. Monarch-Varianten habe ich mir gedacht, die Leute, die Monarchen mögen, das ist ja noch stabil, das werden die spielen. Zombie mit 3 Goblin-Zombie wäre eine Variante, habe ich gedacht. Vielleicht auch Zombie-Monarch, ne? Könnte man ja mal testen. Infernity bleibt stark, weil die Startrampe auf 1 ist, naja, ne? Und Gladdy ist immer ein mächtiges Deck. Der Vincent gegen mit Gladdy.
Können wir in der Coverage nachlesen?
Lief nicht so gut. Ich kann nur sagen, also ich will den Mann jetzt nicht zu sehr hypen, aber er ist schon einer der besten Gladdy-Spieler, die ich kenne. Er spielt schon so lange Gladdy. Aber wenn man ihn jetzt fragt, ist er sich auch sicher, deswegen spielt er das ja halt auch, ne? Sonst würde er.
Stimmt. Wobei er ist ja relativ bescheiden, würde ich jetzt mal sagen. Also und nein, auch jetzt nach. jetzt werden die
Querschüsse. Nein, er ist schon einer von den weiter am Boden gebliebenen Leuten. Also es gibt ganz andere, die nur mit einer Konsole schon in Valhalla sind, ne?
Ja.
Ne, und er ist deutscher Meister. Und ich meine, er ist auch nicht ohne, ne? Ich habe ihm schon ein paar Sachen gesagt, aber er ist wenigstens auf dem Boden geblieben. Er ist auch noch jung, das ist ja das Gute.
Ja, klar. Ne? Na, dann frag mal vielleicht mal in die Runde, sage ich mal. Harti, hast du irgendwie eine Deckidee am Wochenende gesehen, wo du gesagt hast, da wäre ich niemals drauf gekommen, da hat die neue Bandlist echt gute Arbeit geleistet?
Nee, ich habe eigentlich am Wochenende kaum irgendwie exotische Decks gesehen. Ich habe mehr halt so die Decks, auf die die meisten praktisch vor der Liste, also vor dem Inkrafttreten der Liste gesetzt haben, gesehen, zum Beispiel so Burner-Decks mit Wave Motion Cannon und was halt noch alles gibt. Ich habe Leute erzählen hören, dass sie von Lava Golem kassiert haben und dann natürlich auch entsprechend im Timeout und so weiter. Also, aber ich glaube jetzt nicht, dass Burner so gut wird, dass man, dass es irgendwie konstant in den Tops vorzufinden sein wird. Ich habe mal Chainburn noch gesehen mit Oyama Trio, aber das lief auch nicht gut. Und ja, also das Einzige, was ich noch gesehen habe, beziehungsweise mit dem Spieler zusammengebaut habe, war ein Gravekeeper-Deck mit allen möglichen Geschichten drin, drei Dark Bribes gegen die ganzen erwarteten schlimmes Desaster und was halt so alles gibt und Solemn Warning, dass man eben alles kontern kann weiterhin. Spieler ist damit, glaube ich, 4-2 gegangen, also das Deck war schon okay.
Nicht schlecht.
Er hat halt gegen ein Makrokosmos-Deck, da hat er halt verloren gehabt, weil er den Grabwächters Kommandant nicht abwerfen kann, um Necro Valley zu suchen, und entsprechend waren seine ganzen Grabwächter viel zu klein. Und dann dann hat er auch noch die Karte aufgezogen, zweimal, die ihm Gravekeeper aus dem Friedhof auf die Hand gibt. Und naja, wenn halt Riss oder Kosmos liegt, dann ist es halt nicht drin. Ja, also Grabwächter sehe ich auch noch ziemlich weit oben, gerade wenn Quick Draw und diese ganzen Deepest Dragons und Chaos Sorcerer, die werden halt komplett lahmgelegt, und auch Blackwing. Also ich sehe da großes Potenzial drin. Größter Feind ist natürlich Monarch und Gladi, aber man wird sehen, also was sich jetzt noch so entwickelt. Wir werden wahrscheinlich in Bochum auf der YCS ziemlich viele interessante Decks sehen und auch wahrscheinlich nächste Woche in der Courage von der YCS.
Ja. So, Peter, du hattest letzte Woche ein paar Ideen eigentlich. Haben die sich jetzt konkretisiert nach der Lektüre der Coverage sozusagen?
Boah, nicht wirklich viel. Also es ist noch große Bastelstunde bei mir angesagt.
Ja, nee, aber vielleicht jetzt nochmal so ein kurzes Fazit. Ich meine, wir haben jetzt auch schon wieder einen langen Podcast. Umo, zum neuen Format, was denkst du? Also man hat jetzt gesehen, es eröffnet viele Möglichkeiten. Ist es nur am Anfang so? Ist die Deckvielfalt nur jetzt da? Oder bleibt die jetzt auch noch 3 Monate mindestens bestehen?
Also ich sage jetzt mal so, die Decks, die du jetzt gerade gesehen hast, die werden größtenteils so bleiben. Weil Monarch wird, okay, je nachdem, welche Karten jetzt noch so erscheinen, aber X-Saber bleibt einigermaßen konstant, Quickdraw bleibt konstant, Twilight bleibt konstant, Monarch-Varianten bleiben konstant, Infernity einigermaßen. Du musst immer so sehen, ein Deck, also Gladi so jetzt, ein Deck ist immer nur so weit oft vertreten, wenn jetzt irgendeiner ein Turnier gewonnen hat, dann bauen sie einfach so viele wie möglich nach. Aber keiner ist wirklich so verbissen, dass er sagt, ja gut, ich habe jetzt zwar nur 4-2 gespielt, ich teste es nochmal. Nein, was machen die? Die bauen einfach ein Gewinnerdeck nach. Das ist leider mal das Problem. Und die Bandlist verleitet nun mal auch manchmal dazu, weil wenn, also zum Beispiel diese Bandlist, wenn ich, ohne dass ich jetzt zu weit abschweife, aber diese Bandlist hat einfach alte Decks, die stabil waren, einfach wieder nach vorne geholt, weil andere Decks, so zum Beispiel wie Cat, weggegangen sind durch die Bandlist. Ne? Ja, also zum Beispiel, du fragst jetzt, welches Deck ist wiedergekommen? Ja, so dieses Salvo Twilight, ne? Das kam dann einfach jetzt, ne? Und Volcanic ist ja auch wieder ein bisschen weggegangen wegen Cat, und jetzt macht man die Varianten. LL könnte wieder einigermaßen durch das Twilight. Also alte Decks, eigentlich ist das so ein Teufelskreislauf. Man müsste vielleicht irgendwann mal sehr experimentieren mit der Bandlist, um das mal anders zu machen.
Na gut, aber ich denke, durch das Verbot von Schwerer Sturm hat man ja wirklich mal einen großen Schritt gemacht.
Sehr gut, ja. Aber Kalte Welle hätte... Also ich habe immer gesagt, viel besser wäre gewesen, wenn Kalte Welle gegangen wäre. Aber jetzt nach dem ersten Turnier muss ich zugeben, ich bin sehr froh, dass Schwerer Sturm weg ist. Weil du hast viel mehr Optionen, also andere, also auch als kreativer Deckbauer brauchst du nicht mehr diese vor schwerer Sturm Angst haben. Jetzt müsste wirklich eigentlich nur mal Kalte Welle vielleicht einfach mal weg, um mal ein halbes Jahr mal zu schauen, was für Decks sich dann entwickeln, weißt du?
Ja. Ne? Ja, aber gut, das klingt dann aber auch wieder so, dass Skill Drain dann zum Beispiel viel zu stark ist, aber gut, dann kann Decree kommen, dann kann MST kommen. Also es ist schwierig, so einen riesigen Kartenpool zu balancen, sage ich mal.
Ja, aber was war denn das Schlimme? Also ich sag ganz mal, Schwerer Sturm war zwar eine Gamebreaker-Karte, ne? Aber Kalte Welle ist eine viel größere Gamebreaker-Karte gewesen. In wie vielen Decks? Gladi macht Kalte Welle, holt Gizaros, bombt das Feld weg. Infernity manchmal mit Kalte Welle, ne?
Ja.
Jedes Deck mit DAT, kalte Welle, und bam bam.
X-Saber sowieso. X-Sabers mit Kälte, genau. Ja. Absolut, ja. Stimmt schon, stimmt schon.
Also, das, aber ist egal. Also, warten wir noch ein halbes Jahr. Die Liste ist auf jeden Fall echt gut. Ich hätte sie mir viel schlimmer vorgestellt. Bin mal gespannt. Also, die Championship Series in 3 Wochen, ist, ja, so in 4 Wochen jetzt, die werden 1-2 andere Decks vielleicht noch zeigen, aber größtenteils werden diese Decks, die ich genannt habe, oben mitspielen.
Das ist doch mal ein Fazit. Bin ich mal gespannt, ob du recht behältst. Weißt du schon heute, was du dort spielst?
Eigentlich nicht, aber ich werde mein Bestes geben. Ich werde wieder ein optimiertes Deck finden, wo ich der Meinung bin, das passt. Aber ich sag's halt einfach nochmal, egal welches Deck ich nehme, ich werde, wenn ich gewinne, meistens wirklich nur mit dem Side-Deck meine Matches entscheiden.
Das ist, glaube ich, nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Können wir heute nicht mehr mit reinbringen. Damit sage ich auch mal auf jeden Fall erstmal vielen Dank an die Podcaster dieser Woche. Auf jeden Fall, also Harti, Peter und Umut. Und dann würde ich sagen, wir sind quasi damit durch für diese Woche und sage Tschüss und auf Wiederhören.